Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Nachschuss. Und den heutigen Gast habe ich euch bereits im Social Media mal kurz vorgestellt. Aber trotzdem möchte ich ihm jetzt die Möglichkeit geben, sich auch nochmal persönlich bei euch vorzustellen. Hallo Martin.
Hallo Ronny, grüß dich. Jetzt hat es geklappt im dritten Anlauf, ja?
Genau.
Alte Männer und Technik. Ja, Martin Pasticek, 44 Jahre, Trainer vom SC Naumburg, auch nur in diesem Verein immer schon aktiv gewesen. Gut, davor, vor der Fusion, hieß der anders. Ich kam jetzt nicht mehr umhin, um diesen Podcast. Ich freue mich tatsächlich, wir haben uns kurz schon unterhalten, es wird garantiert hoffentlich für euch interessant. Und ja, übergebe dir mal das Wort, Ronny.
Ja, Martin, genau. Du hast es schon angesprochen. Ich war sehr hartnäckig bei dir und muss aber dazu sagen, es wurde immer wieder dein Name ins Spiel gebracht und du bist sehr, sehr gefragt. Ist dir dessen überhaupt bewusst?
Naja, es kam eine Anfrage aus Dubai oder so eine Nachricht. Ich soll das doch endlich mal machen. Ja, ich hoffe, Lukas geht es jetzt ganz gut dort in der aktuellen Situation. Es ist ja wahrscheinlich nicht so leicht. Das heißt, Grüße nach Dubai. Ja. Hatte klappt, bin dabei.
Genau, jetzt bist du dabei. Und natürlich auch von mir nochmal Grüße an Lukas. Lukas Storch, für alle, die es nicht wissen, der ja mittlerweile in Dubai lebt. Liebe Grüße an dich.
Ja,
Martin. Gehen, ja. Genau, wir wollen natürlich wie immer erstmal ein bisschen auf den Burgenlandkreis eingehen, auf die einzelnen Ligen. Und da gab es in der Verbandsliga ja das große erwartete Derby zwischen Weißenfels und Zorbau in Zorbau. Weißenfels konnte die letzten Spiele ja nicht siegreich gestalten gegen Zorbau. Nun war es endlich soweit und der SSC gewinnt mit 2:0 in Zorbau. Ja, Martin, hast du einen Blick auf den SSC, auf die Verbandsliga? Ich denke mal schon, oder?
Naja, ist ja die höchste Liga in Sachsen-Anhalt. Und wenn da ein paar Vereine vertreten sind, die das relativ gut machen, dann schaut man automatisch schon hin. Weißt du noch nicht, war das jetzt so ein großes Derby? Wie viele Zuschauer waren da?
480, glaube ich. Knapp 500.
Oh, okay. Ist ja schon eine Menge. Ich war jetzt in Braunschweig am Wochenende. Und da waren auch, glaube ich, knapp 500 beim Derby gegen Mücheln. Aber klar, also solche Spiele sind natürlich immer phänomenal, ja, wenn man dann auch als Spieler vor solchen oder als Trainer vor so vielen Leuten agiert. Für mich kam es, ich weiß nicht, ob das jetzt überraschend ist oder nicht, aber ich habe Zorbau so ein bisschen in der Vorbereitung verfolgt. Die haben ordentlich geliefert. Und so wie ich gehört habe, war es dann, weiß nicht, kein so super Spiel, was eher untypisch ist für Weißenfels. Vielleicht auch so ein bisschen dann, ja, wollte Zorbau auch genau diese Philosophie fahren, so ein bisschen dieses spielstarke Weißenfels dann in einem anderen Weg zu besiegen. Deswegen ist das 2-0 für mich ein bisschen überraschend, aber es spiegelt natürlich die aktuelle Konstellation in der Verbandsliga, dass da so ein Primus mit Weißenfels drin ist, auch wieder.
Generell hatten ja viele Vereine Probleme jetzt in der Vorbereitung aufgrund der Wetterlage. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Naumburg ist, wie ihr das am besten oder wie ihr das gestaltet habt. Aber Weißenfels hatte da durchaus Probleme, Trainingszeiten zu finden auf Kunstrasenplätzen und so weiter. Ich denke mal, wird jeden Verein, der keinen Kunstrasen hat, Probleme gestellt haben, oder?
Ja, weiß ich nicht tatsächlich. Also dieser Winter war besonders speziell. Ich glaube, dass in drei von diesen sechs Wochen, da waren Kunstrasen auch nicht bespielbar. Ja, war Eis drauf, war Schnee drauf, nicht überall kann man den räumen. Deswegen habe ich unsere Vorbereitung, die wir anfangs mal ins Ulabana verlegt haben, zum Aquajogging, dann haben wir noch einen Faszienkurs gemacht, waren im Fitnessstudio, konnten dann eine relativ große Halle für unsere Vorbereitung auch über einen längeren Zeitraum nutzen, war ich nicht unzufrieden. Und deswegen glaube ich, dass ja Kunstrasen, kein Kunstrasen, jetzt dieser verrückten Vorbereitung keine Rolle gespielt hat. Also ich glaube nicht. Mit wem habe ich mich letztens unterhalten? Ich habe mich mit jemand aus Döler unterhalten, bei der Zeugnisübergabe seines ersten Staatsexamens, Josh, und der hat tatsächlich auch ein Videotraining gemacht mit seinen Trainern. Also die mussten dann gewisse Fitnessübungen am Rechner in Gruppe mit und nachmachen. Fand ich das auch keine schlechte Idee, ja.
Und da konntest du deine Spieler mit Aqua-Jogging im Bulabana begeistern.
Ja, du, hast du schon mal unter Wasser geschwitzt?
Ja, ohne Frage. Also ich bin da voll bei dir, aber so ein Laurenz-Zinsch da jetzt im Planschbecken kann ich mir nicht so unbedingt vorstellen.
Weil es Wasser überschwappt oder warum?
Nee,
Nein,
aber
also Laurenz
spannend.
ist auch tatsächlich gut drauf, ja, auch körperlich ganz gut drauf. Da kam ja aus einer Verletzung zurück. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Er war an dem Tag nicht da, aber andere haben schon gesagt, ja, es war eine Abwechslung. Es war natürlich tatsächlich auch in der Anfangszeit der Vorbereitung, da passt das nicht ideal rein, aber ja, wir haben da schon versucht, ein bisschen ein paar Angebote zu schaffen, um einfach unsere Jungs dann bei Laune zu halten.
Aber da schwimmen wir auf einer Welle, weil ich habe ja die Pole-Dancerin aus Münchenroda, Silvi, auch zur
Ja.
Vorbereitung eingeladen und die hat mit uns auch Faszientraining gemacht und ja, Beinkraftübungen, die man quasi zu Hause auch ohne Geräte und so weiter machen kann und hat den Jungs da ein bisschen eingeheizt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie oft hast du das gemacht, nachdem du es durchgespielt hast zu Hause, das Beintraining?
Naja, ich
Sei
selber nicht so
ehrlich.
häufig. Bin ich ehrlich, ja.
Ja, genau. Was taten am meisten weh beim Faszienkurs?
beim Faszienkurs war die Wade war sehr unangenehm, das Schienbein hat man auch dabei, Oberschenkel, ja, und natürlich Rücken ist natürlich auch nicht ohne.
Ja. Oberschenkel hinten, ja, das war bei
Oberschenkel
mir.
hinten, ja.
Oha, jetzt ist aber ein bisschen abgeschwiffen. Also wie gesagt, ja, ich habe es leider nur im Dings verfolgen können bei FUPA. Würde mir gerne solche Spiele mal angucken. Ich weiß nicht, warst du dabei? Hast du es mal angeschaut, das Derby?
Leider nicht, nein.
Na, du hast aber nicht gespielt, ja? Du warst erst Sonntag dran.
Ich war erst Sonntag dran, ja, aber ja, wie das so ist, man hat ja auch andere Verpflichtungen noch, weißt
Ja.
du.
Die Prioritäten anders gesetzt, ja.
Ich habe die Prioritäten am Samstag mal ein bisschen anders gesetzt, genau.
Ja, okay. Nee, also wie gesagt, 2-0. Weiß nicht, ob das so ein bisschen eine kleine Vorentscheidung ist, ob das Weißenfeld sich dieses Jahr nochmal aus der Hand geben lässt. Ich weiß es nicht.
Ja.
Die haben es, glaube ich, verdient, mal nach oben zu kommen. Und ja, können dann vielleicht zeigen, wenn es so sein sollte, ob sie es besser machen als Zobor, ja, die dann tatsächlich auch dann in der Oberliga so ein bisschen an ihre Grenzen gekommen sind, wobei das schon echt eine Leistung ist. Aber dennoch kann es Weißenfels versuchen, besser zu machen. Den Unterbau haben sie jetzt so wirklich über die Jahre so aufgebaut, dass es dann auch nachhaltig funktionieren kann. Ja, wird sich zeigen tatsächlich. Aber es ist wie gesagt noch ein langer Weg. Mal gucken. Drücken wir mal beiden Mannschaften die Daumen, dass es im nächsten Spiel erfolgreich bleibt und
Genau.
für Zobor wieder erfolgreich wird.
Schauen wir mal in die Landesliga. Da kennst du dich ja besonders gut aus. Dort gab es zwei Begegnungen mit Burgenland-Beteiligung. Wenn gleich wir auf die eine vielleicht später nochmal ein bisschen intensiver eingehen, da vielleicht nochmal eine kurze Spieleinschätzung dazu. Aber erstmal fangen wir an mit dem 5:0-Sieg von Blau-Weiß-Farnstedt gegen die erste FC Zeitz. Hat mich vom Ergebnis, erstmal vom nackten Ergebnis her schon mal ein bisschen überrascht in der Deutlichkeit. Weil ich Zeitz doch wieder auf einen aufsteigenden Ast gesehen habe, aber Farnstedt natürlich auch mit brutaler Qualität.
Ja, ich habe halt mit jemandem aus Zeitz gesprochen, tatsächlich, zufälligerweise. Und ja, für die war das dann auch so ein bisschen, also so habe ich es zumindest rausinterpretiert. Es ist ja immer so ein bisschen Interpretationsfrage, weil ich nicht weiß, was genau da vorgefallen ist, aber es war halt, ja, dann das erste Spiel draußen für Zeitz, glaube ich, im Metier-Punktspiel. Und Farnstedt hat, glaube ich, schon eins, also absolut weiß gar nicht. Die Voraussetzungen waren dieselben, ja. Mit dem Kunstrasen konnten ja beide punkten, aber dass natürlich dann Farnstedt so, ja, vom Ergebnis her so viel besser aus der Vorbereitung kommt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Tatsächlich. Obwohl ich, wie gesagt, die Qualitäten Farnstedt schon kenne und weiß, aber ja, dieses Jahr in Zeitz nicht gänzlich weniger schlecht, ja.
Ja, gut, wenn ich den Bennett Hafke erstmal von der Bank bringen kann, ist das natürlich schon mal keine
Ja.
schlechte Sache, ja. Ist schon viel Qualität in Farnstedt, das muss man wirklich schon sagen.
Ja, jetzt haben die nochmal ein bisschen nachgewaschen, glaube ich, ja? Im
Ja, die haben
Winter.
nochmal nachgewaschen, genau. Die haben mit Justin Krämer einen Außenverteidiger von Rot-Weiß-Weißenfels verpflichtet. Schon ein ordentlicher Spieler. Auf jeden Fall noch entwicklungsfähig. Und ja, noch ein paar weitere junge Spieler. Ich glaube, Jakob Dierichen ist noch dazugekommen. Also haben schon ordentlich nachgewaschen, ja.
Obwohl der Kader eigentlich schon breit genug war, ja, und von der Qualität her auch so schlecht nicht.
Ja, ich glaube, ja. Man hat man schon ambitionierte Ziele. Man möchte da schon, denke ich, ja, ich denke, man möchte schon dieses Jahr hoch. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Mario Baier da zwar nicht öffentlich, aber so im Gefühl schon gerne nächstes Jahr wieder Verbandsliga in Farnstedt haben möchte.
Ja, Mario Baier ist auch so ein spezieller Charakter, ja, sagen wir mal so, gerade auch an der Auslinie. Aber ja. Auch, was er schon macht, macht er ganz gut, ja.
Ja.
Was fußballerisch angeht, das andere kann ich ja nicht beurteilen.
Ja, mit Mike Kunze, hast du da was zu tun gehabt schon? Mit Mike Kunze mal von der 1. FC Zeitz?
Ja, wir haben schon mal Hallo gesagt, Handshakes im Hinspiel, tatsächlich. Ansonsten gar nicht, null. Also ich habe keinen Kontakt. Okay. Weder nach Weißenfels noch nach Dings. Das baut sich jetzt langsam auf. Ich habe jetzt, Zobo hat mich jetzt zweimal angerufen wegen einem Vorbereitungsspiel. Dann der Martin aus Weißenfels hat mich jetzt angerufen mit Mike Zimmermann. Bist immer mal in Kontakt, weil er auch gerne redet. Ansonsten ja, baut sich jetzt gerade das Netzwerk ein bisschen auf, aber mit Zeit habe ich eher ja, durch Grauli ein bisschen mehr zu tun, damals aus einer Freundschaft entstanden, als jetzt mit dem Rest von dem Team. Ja, weniger, nein.
Bastian Hanisch, vielleicht noch ein ehemaliger Naumburger im Kader von Zeitz, ne?
Ja. Was willst du wissen?
Ja, also mit dem wirst du sicherlich auch vielleicht noch Kontakt haben, weiß nicht, zu Basti Hanisch.
Ja, Basti ist halt ein locker cooler Typ, ja, da auch ein sehr, sehr guter Freund von meinem Kapitän. Ist dann jetzt auch bei den Stadtwerken untergekommen. Da habe ich ja vorher gearbeitet, da haben wir schon ein bisschen Berührungspunkte und ich habe ja damals in der Jugend auch trainiert.
Genau.
Ja, also wir kennen uns schon ein bisschen besser, ja.
Ja, und der SC Naumburg, dein Verein, der gewinnt 7-1 gegen Brachstedt im Kellerduell, nachdem er in der letzten Woche ja deutlich verloren hattet gegen Piesteritz, jetzt der Turnaround und ich weiß nicht, von einem Extrem ins nächste, nachdem es nach 10 Minuten schon mal so aussah, dass es wieder in die nicht richtige Richtung geht, aus Naumburger Sicht, habt dann aber richtig aufgedreht und ich würde sagen, vor der Pause noch auf 5-1 gestellt, ne? Mhm. Wie erklärst du dir das? Also erstmal zum Spiel, Brachstedt, war es am Ende auch so deutlich von den Spielanteilen?
Ja, ich denke schon, es war am Ende so auch nicht unverdient, auch wenn es, wie gesagt, am Anfang in eine andere Richtung ging, war das schon wirklich, wirklich verdient, ja. Aber es ist natürlich, spiegelt diesen total verrückten Spieltag auch wieder, wo es wirklich viele Klatschen gab und viele Ergebnisse, viele herbe Enttäuschungen. Und ja, ich denke mir, das hat auch damit zu tun, dass die Vorbereitung bei vier Mannschaften einfach nicht so optimal verlaufen ist, wie sie hätte verlaufen sollen. Ja, und weiß nicht, ob man von Turnaround sprechen kann. Ja, wir haben ja, wie gesagt, ein Spiel gehabt, das war katastrophal in Piesteritz. Tatsächlich, vielleicht kam das auch genau zur richtigen Zeit, auch vielleicht auch in dieser Höhe, wir hätten sogar noch höher verlieren können. Vielleicht kam das genau in diesem Moment in der Vorbereitung zur richtigen Zeit, dass wir einfach mal richtig in der Vorderfresse gekriegt haben, um dann aus diesen Fehlern zu lernen tatsächlich und dann im nächsten Spiel das auch besser zu machen. Wir zeichnen seit dem letzten Spiel der Hinrunde zeichnen wir die Spiele auch auf und können davon auch extrem profitieren. Haben die Fehler, die wir glaubten, eigentlich abgestellt zu haben schon. Die haben wir wieder eiskalt gemacht in Piesteritz und sind auch deswegen wahrscheinlich so unter die Räder gekommen. Haben gesagt, so ein 8-1 passiert uns nicht wieder. Und ja, ging jetzt genau in die richtige Richtung. Ich muss aber auch sagen, ohne jetzt Brachstedt zu nahe zu treten, ich habe den Trainer ganz kurz gequatscht, da fehlten noch 3-4 Stammkräfte, die dann vielleicht auch nochmal den Kader hätten verbessert. Die werden es sehr schwer haben. Ich wünsche ihnen alles Gute, aber Brachstedt wird es extrem schwer haben und ja, 7-1 ist jetzt vielleicht, klingt jetzt in der Höhe wie überragender Fußball. Es war toller Fußball, den wir gespielt haben, obwohl wir zurücklagen, aber man sollte das jetzt nicht zu groß an die Glocke hängen, angesichts der nächsten schweren Aufgaben.
Thema Videoanalyse würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Finde ich sehr interessant. Wie macht ihr das? Nimmt das jemand auf oder habt ihr da eine Veocam oder und bereitest du das vor und nach oder Zeigst du das den Spielern dann in der Sitzung oder?
Also wir haben eine Veocam und kann ich, wie gesagt, jeden tatsächlich engagierten Verein und auch Trainer wirklich nur ans Herz legen. Ist schon ein tolles Instrument, ein toller Input, den man bekommt. Und wir gucken uns die Spiele an. Das macht mein Co-Trainer, der Paul Stabs, der mich gerade angerufen hat. Ich weiß nicht, ob man es hören konnte. Wir gucken uns die Spiele an und ich gehe dann so ein bisschen tatsächlich ins Detail. Letztens war auch Ronny Siebert hier, von Freiburger Trainer, und haben auch so eine gemeinsame Analyse von dem Spiel, von dem Testspiel in Freiburg gemacht. Weil tatsächlich ist es extrem, wie viel man als Trainer eigentlich im Spiel, im realen Spiel, also ich rede das von mir, im realen Spiel verpasst, weil es einfach zu schnell ist, weil die Situationen zu weit sind, weil man diesen Sportschaublick immer auf den Ball hat und dann vielleicht andere Konstellationen um den Ball gar nicht so fokussiert. Und wenn man diese Kamera hat, kann man da halt auch mal ein bisschen drauf eingehen oder extrem drauf eingehen und kann es den Spielern auch tatsächlich porträtieren, wo jetzt genau der Fehler lag oder wo aus Sicht des Trainersteams der Fehler genau lag. Wir geben den Jungs auch den Link, die können sich das Spiel angucken, aber diese Analyse an sich, die bereiten wir vor, und das auch nur in Situationen, wo wir glauben, es ist notwendig. Also vor dem Spiel, um nochmal auf etwas hinzuweisen, aber dass wir sagen, wir nehmen es am Dienstag oder am Donnerstag uns da eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit dafür, fehlt uns einfach auch die Zeit, lieber mal dann viel lieber auf den Sportplatz verbringen.
Ja, gucken wir mal eins tiefer in die Landesklasse. Dort gab es auch wieder viele Spiele, die sehr, sehr interessante Ergebnisse herausgebracht haben. Nämlich zum Beispiel der 4:1 Heimsieg von Wacker Wengelsdorf gegen SSC Weißenfels 2, die ja als Herbstmeister in die Rückrunde gestartet sind. Da gab es natürlich gleich eine deutliche Auswärtsniederlage. Christoph Hähnel, Ralf Marschhausen, Stefan Wolte und Dim Bayer waren die Torschützen für Wacker Wengelsdorf, für das Team von Steffen Schülert, der mittlerweile auch schon Kultstatus hier im Burgenlandkreis und im Nachschuss und im FUBU-Podcast hat. SC2, ich denke schon, dass die Ambition haben, die zweite Mannschaft im Weißenfels wieder in die Landesliga zu positionieren. Von daher schon ein Rückschlag aus meiner Sicht. Aber Wengelsdorf allerdings auch mit wirklich Qualität im Kader.
Das steht ganz gut da, Wengelsdorf, ja?
Ja.
So ein bisschen unterm Schirm. Also ich habe die jetzt gar nicht so im Fokus. Wie es mit Weißenfels ist, weiß ich nicht, ob die unbedingt hoch wollen, aber wenn man natürlich vorne steht, vielleicht kennst du dich da ein bisschen, du hast ja auch ein gutes Netzwerk nach Weißenfels, da ein bisschen besser aus. Wollen die hoch?
Also, ich sag mal, wenn man sich den Kreis beim letzten Spiel gegen Freiburg angehört hat im Netz, dann hat man schon das Gefühl, dass sie nicht abgeneigt werden, wenn sie aufsteigen würden am Ende. Das ist, glaube ich, ganz klar, aber ja, es müssen ja immer erstmal die Spiele gespielt werden, ne? Ich denke mal, es wird mir auch im Weißenfels zu sehen.
Genau. Wen hast du noch da rechnen? Freiburg macht ja auch eine gute Partie in diesem Jahr.
Ja, Freiburg, die haben ja nun 3:3 gegen Groß-Grobeta gespielt, nach 0:3, wo sie hinten lagen. Also das ging auch gleich voll nach hinten los, haben das Spiel auch fast noch gedreht, was ich da so gehört hatte. Ja, Freiburg auch noch im Rennen, aber Kelpra natürlich jetzt schon stabil auch, gerade auch sehr heimstark. Mit ihren ausländischen Spielern gespickt. Ich denke mal, Kelpra, Weißenfels, Freiburg. Und wenn jetzt Wengelsdorf das Derby gewinnt gegen Groß-Grobeta, dann rechne ich den auch noch Außenseiterchancen ein.
Ehrlich, ja. Okay.
Ja, die haben mit Bodan Provi, mit Toni Hempel, mit Ralf Marschhausen, Timothy Roska, ein super Spieler. Also Roska, da ist wirklich, also absolut Wahnsinn. Eigentlich ein Verbandsligaspieler, wenn man es so will. Es sind ja schon Spieler in dem Kader, die natürlich auch den Unterschied machen können. Und ich glaube, die darf man halt einfach nicht unterschätzen. Ne? Und ich glaube, dass Weißenfels da vielleicht, ich weiß es nicht, also ich kann das nur mutmaßen oder man kann das nur von außen so bewerten, dass man vielleicht nicht die nötige Spannung hatte für das Spiel. Ne? Aber das alles
nur... Eine zweite Mannschaft in der Landesklasse zu haben und dann im Spitzenfeld, das ist ja auch schon wirklich eine herausragende Leistung, ja. Muss man erstmal hinbekommen. Und die haben eine dritte, die jetzt auch gar nicht so schlecht steht. Kreisoberliga, glaube ich, ja.
Genau, dritte ist Kreisoberliga, ja.
Naja, das ist schon, ja. Wenn sie das halten können, Hut ab, ja.
Du hast ja gesagt, du hast mit Ronny Sieber mal ein bisschen gefachsimpelt über euer Spiel, über euer Testspiel. Wie schätzt du Freiburg ein?
Na, erstmal wollte Ronny kostenlos einen Kaffee trinken. deswegen war er bei mir. Nein, ich habe das angeboten. Ich habe gesagt, wir nehmen das Spiel auf und wenn er will, können wir uns gerne mal zusammensetzen und dann über das Spiel mal quatschen, was ich allgemein auch vielen anbieten würde, die da Interesse haben, einfach um mal bei uns beim Training vorbeizuschauen, weil wir uns als Verein auch ein bisschen öffnen wollen. Und deswegen ist das so ein bisschen ein Prozess, den wir gerade gehen, auch bei uns in Naumburg, sich nicht immer zu anderen Vereinen zu schließen. Und deswegen kam das Angebot an Ronny auch bedenkenlos. Und das
Angebot nehme ich auch gerne an, Martin, übrigens.
Ja, super, müssen wir mal ein Testspiel machen. Nee, du kannst gerne vorbeikommen auf den Kaffee, kein Thema. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sein Tempo nicht zu schnell ist für Freiburg. Er ist ja so sehr engagiert und auch sehr motiviert, extrem motiviert. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt auch diese Spieler, die in ein gewisses Alter kommen, Jonas Weide als Beispiel, den ich auch sehr, sehr schätze, wo du sagst, irgendwann bricht er weg, ja, aufgrund der Altersspezifik. Und dann so einen Spieler in Freiburg dann adäquat zu ersetzen, ist natürlich extrem schwer, obwohl Freiburg aktuell gute Lösung hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wenn sie es, ich sag mal so ganz pauschal, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, glaube ich, dass es in den nächsten Jahren vielleicht nicht leichter wird. Aber ich glaube, Freiburg damals in Landesliga waren schon gute Spieler und gute Spieler da. Also da rede ich jetzt natürlich vor der Jahrtausendwende, ja. Die ich jetzt noch so ein bisschen im Fokus hatte. Ich würde es Freiburg auf jeden Fall gönnen. Und mit dem Kunstrasen tatsächlich als Wettbewerbsvorteil holt man da auch dann definitiv in der Landesliga, soll es so kommen, die ein oder anderen Punkte.
Generell ist ja jetzt auch ein Name in aller Munde mit Leon Staubendahl, der jetzt gerade so ein bisschen dort vor Furore sorgt und eben, wie du schon sagst, einen Jonas Weise vielleicht mal irgendwo ein Stück weit beerben kann. Hat er gegen euch mitgespielt, Leon Staubendahl?
Ja, er hat sogar getroffen, glaube ich.
Okay, wie schätzt du das ein mit 17 Jahren?
Ja, ist schon gut. Ich habe ihn jetzt am Wochenende auch in Mattendorf gesehen. Hat er, glaube ich, auch getroffen. Ist schon ein schönes Talent, ja. Ist natürlich super, wenn man so einen jungen Burschen dann auch in den eigenen Reihen hat. Man muss ein bisschen sensibel damit umgehen, man muss ihn heranführen, aber man hat nicht gesehen in dem Spiel gegen uns, ich weiß noch nicht, wann er reinkam, habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber da macht die ganze Freiburg-Mannschaft nach der Halbzeit enorm Ballett und richtig viel Druck und da hat man halt nicht gesehen, dass es ein 17-jähriger junger Bursche ist. Ja, also der bringt schon ein bisschen was mit. Und nicht nur fußballerisch, sondern auch körperlich. Bringt schon was mit.
Ja, Laucha hat 0-0 geholt zu Hause gegen Oberröpplingen. Laucha ist ja, beschreiben wir auch jetzt hier im Podcast immer schon länger, so ein bisschen als kleines Phänomen. Mit einem sehr, sehr kleinen Kader holen sie da immer das Maximum raus. Wieder einen Punkt geholt gegen Oberröpplingen. Hast du Laucha so ein bisschen auf dem Schirm von Naumburg aus?
Nee, gar nicht. Aber so kleiner Kader, ja, also wo ich damals noch gespielt habe, da war unser Kader auch nicht groß. 16 bis 18 Mannschaften. Blödsinn, Spieler. Und ich glaube, wenn du so ein eingeschworener Haufen bist, dann spielt das, glaube ich, auch nicht die Rolle, ob du jetzt 25 Leute im Kader hast, sondern dann reichen auch diese 16 bis 18 Leute, wenn die dann hinter der Sache stehen, um dann auch tatsächlich erfolgreich zu spielen. Die sind auch schon ewig in der Landesklasse treten und spielen auch gar nicht so einen schlechten Ball, also was die Ergebnisse angeht.
Ja.
So wie ich es ein bisschen noch auf dem Schirm habe, aber so explizit verfolge ich sie nicht, nein.
Rot-Weiß-Weißenfels hat das Spiel gegen Gonnertal ja erwartungsgemäß gewonnen. Gonnertal aktuell noch ohne Punkt in der Liga. 6-0 Heimsieg für Rot-Weiß. Standesgemäßes Ding. Glückwunsch an Jan Freudenberg und seine Rot-Weißen nach Weißenfels. Und du hast dir das Derby angeschaut, Braunschweiler gegen Mücheln.
Ja.
Was kannst du dazu sagen? 2-1 war dann doch für mich auch überraschend, dass das Braunschweiler zieht. Mücheln ja eigentlich ja schon auch eklig zu bespielen, sag ich mal. Wie empfandst du das Spiel?
Das war ein zäher Kick, das jetzt so gewollt war vielleicht. Zäher Kick. Ich habe nur von dem Umfeld, also von den Leuten, die um mich drum herum standen, gehört, das Hinspiel oder das Pokalspiel war es, glaube ich. Das war schon sehr emotional. Davon hat man jetzt nicht viel gesehen. Mhm. keine Ahnung, vielleicht wollten sie alle so ein bisschen das Spiel auch ruhig halten. Und am Ende war es ein Tor oder ein chancenarmes Spiel. Ja, vielleicht auch dem Platz geschuldet oder auch der Konstellation Vorbereitung, das weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, dass sie vielleicht mit Absicht so spielen, wie sie gespielt haben. Boah, das ist jetzt schwer. Also keine Ahnung. Am Ende fand ich jetzt die Chancen von Braunschweig klarer tatsächlich. Und es war so, aus meiner Sicht war es auch verdient. Ja, wenn dann Michel, glaube ich, am Ende hätte noch mal ein bisschen durch die Emotionen, das ging dann ein bisschen am Ende doch ein bisschen hitziger zu, vielleicht noch hätte diesen Punkt machen können. Ich glaube, sie haben dann auch noch eine riesengroße Chance, so zwei Halbchancen noch kurz vor Schluss. Da war dann sicherlich am Ende mehr drin, aber wenn du den gesamten Spielverlauf siehst, würde ich schon sagen, dass das Braunschweig ein bisschen cleverer zu Ende gespielt hat.
Ja, in der Kreisoberliga haben wir es natürlich nur mit Burgenland-Teams zu tun. Da gab es auch wieder einige Ergebnisse, unter anderem eure zweite Mannschaft in Zeitz 3-0 verloren beim Tabellenführer. Wenn man sich die Aufstellung so anguckt von eurer zweiten Mannschaft, waren da auch wieder Spieler dabei, die jetzt in längerem, David Mende, glaube ich, war es eine Weile nicht dabei. Nikita Staschenko ist ja auch bei dir mit im Kader, genauso wie Avan Shekani, so zumindest im erweiterten Kader. Waren gut aufgestellt, breite Bank. Wie ist der Blick oder zur zweiten Mannschaft jetzt? Es gab ja in der Vergangenheit, da muss man glaube ich nicht um heißen Brei reden, da auch durchaus Spannungen zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ich glaube, das Ding ist mittlerweile erledigt und man unterstützt sich da gegenseitig wieder mehr. Ja, wie ist da dein Blick hin?
Naja, also das Verhältnis ist super zu dem Trainer von unserer zweiten. Ob das jetzt unterstützen ist, weiß ich nicht. Ist ja so aus einem Selbstzweck heraus, dass ich diese zwei Spieler, also Nikita und auch Arman, runtergegeben habe, weil sie einfach doch schon ein gewisses Talent mitbringen, aber halt nur über Spielzeit dann wirklich auch interessant werden für mich. Und wenn sie diese Spielzeit zum jetzigen Zeitpunkt in der ersten nicht bekommen, dann bin ich super froh, dass diese beiden Jungs, die auch am Samstag bei mir auf der Bank waren, sich bereit erklären, am Sonntag noch unsere Zweite zu unterstützen und dann aber auch aus dem persönlichen Selbstzweck oder Selbstantrieb tatsächlich das Spiel zu spielen über 90 Minuten. Ich glaube, Arman hat 90 Minuten gespielt, Nikita 60, um sich dann auch da irgendwo wieder durch Spielpraxis die dritte Einheit zu erarbeiten und dann vielleicht näher an den Kader der ersten Elf ranzukommen. Also das ist dann so ein bisschen dann auch ein Selbstzweck, die Jungs nach unten zu delegieren. Und da gibt es auch, wie gesagt, keine Diskussion. Dann rede ich mit dem Trainer, wo ich sie gerne sehen würde, wie die Konstellation ist, ob ich dann tatsächlich die Jungs dann über 90 Minuten sehen möchte oder nicht. Das funktioniert schon sehr uneigennützig aus Sicht unserer zweiten Mannschaft. Aber ja, aktuell sieht man auch am Ergebnis, dass da noch so ein bisschen dann doch ein größerer Leistungsunterschied da ist. Das ist eine tolle Truppe, die zweite, ja, sind noch ein eingeschworener Haufen. Aber fußballerisch muss man da einfach noch ein bisschen gemeinsam arbeiten, uns verbessern, dass wir vielleicht irgendwann mal auch sukzessive Richtung Mittelfeld denken können und vielleicht irgendwann auch mal Richtung Landesklasse weiter träumen, spinnen oder vielleicht auch kalkulieren können.
Ja, ein bisschen weiter in Nebra gab es auch ein Spiel, nämlich gegen den SV Spora. Das endete 1-1. Torschütze für Nebra Lukas Sander und mal wieder Jakob Dörfer für Spora. Wer sonst? Muss man fast schon sagen. Nebra war ja früher mal eine größere Nummer im Burgenland-Kreis. Hast du da Berührungen hin irgendwo in irgendeine Richtung?
Na, früher mal, jetzt gar nicht mehr. Früher hatte ich mal einen größeren Freundeskreis auch in Nebra drüben. Viele Grüße an den Uwe Stößel. Aber aktuell ist es ein bisschen abgeflacht, auch was die Zeit angeht. Haben sich jetzt ein bisschen doch oben festgesetzt in der Kreisoberliga. Aber ein Meinungsbild kann ich mir von der Mannschaft leider nicht geben. Ich habe es einmal gesehen gegen unsere Zweite. Da haben sie, glaube ich, 4-1 gewonnen hier in Naumburg. Weiß ich nicht, kann jetzt dazu zu der Mannschaft leider nicht viel sagen.
Wenn wir von Talenten reden, dann geht es ja gleich weiter bei Nessa Teuchern. Die gewinnt 2-0 gegen Kretschau und untermauern da letztendlich ihre Favoritenrolle auch ein Stück weit. Kretschau bleibt weiterhin bei 8 Punkten. Nasser Teuchern, eine Mannschaft, die wirklich, wärst du beim Benefizspiel gewesen, Martin, im letzten Sommer, da hättest du dir mal John Reisdorf angucken können. Da hättest du bestimmt auch gesagt, da muss nicht Kreisoberliga spielen.
Ah, okay.
Ja.
Ist notiert.
Steht jetzt im Notizbuch.
Aber ist ja auch, genau, aber das ist ja wie gesagt auch so ein Punkt, wenn dann so eine Mannschaft sich von klein auf entwickelt oder im Nachwuchs groß wird, dann ist es auch sehr, sehr schwer, solche Jungs auch wegzukriegen. Und das ist halt auch gut so, dass dann auch solche Mannschaften wie Teuchern von solchen Talenten auch spielerisch profitieren. Also ich gönne das jeden, der einfach gute Spieler drin hat, dass die auch tatsächlich dann die Fahnen des Vereins hochhalten und das über einen längeren Zeitraum.
Ja, wir hatten es ja vorhin
mal. Ich habe mir mal aufgeschrieben, ich gucke mir mal an.
Genau. Ja, wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch mal so ein bisschen mal untermauert, weil ich gesagt habe, Mike Kunz hat ja letztens beim Musste-Machen-Podcast, für alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt mal anhören, ist wirklich sehr, sehr interessant, gemeint, dass die guten Talente, die jetzt quasi in Zeitz, in Weißenfels, in Naumburg ausgebildet werden, natürlich auch von Mannschaften wie Magdeburg, Jena, Meuselwitz und Co. irgendwo dann weggeholt werden. Auch du hast einen wichtigen Punkt gesagt und davon profitiert ja gerade Weißenfels, dass ja eben auch einige Talente wieder zurückkommen, die es eben nicht ganz schaffen.
Ja, also ich finde, das ist ja ein ganz normaler Prozess, dass diese richtig guten Talente, sei es jetzt durch die Eltern weggelobt werden oder die Eltern wollen das, oder vielleicht schaffen es auch wirklich leistungsmäßig in diese Leistungszentren, wobei ich jetzt hier, darf mir jetzt auch keiner übel nehmen, aber Jena oder Halle, Meuselwitz jetzt nicht so als diese Top-Nachwuchsleistungszentren sehe, die dann auch die Spieler bis ganz nach oben bringen. Ja, und ich glaube auch diese Spieler, die bei uns den Weg über Jena, über Halle und auch über Meuselwitz gehen, die haben es auch schwer, dann in diesen Ligen Fuß zu fassen, wo jetzt diese drei Mannschaften spielen. Ich glaube, Regionalliga spielen die. Das ist schon sehr, sehr schwer. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Talente, die weggehen, dann gut ausgebildet auch wieder zurück den Weg in den Verein führen. So ist ja in Weißenfels. Ich glaube, da haben auch ganz, ganz viele so eine relativ gute alte Vergangenheit in Weißenfels. Und man kann dann auch von solchen Sachen auch definitiv profitieren. Auch wenn man dann im ersten Step vielleicht sagt, okay, man verliert ja gute Spieler, hat aber die Chance, die dann wirklich gut ausgebildet auch zurückzubekommen.
Also gibt es zum Beispiel auch Nessa Teucher mit Johnny Taubert, der ja in Magdeburg war zwischenzeitlich und jetzt Kreisoberliga in Nessa Teucher wieder spielt. Ne? Also eine tolle Geschichte für die Mannschaft von Kevin Oswald.
Ja.
Ein weiteres Derby gab es in der Kreisoberliga, nämlich das von Herrn Gosserstedt gegen Kloster Hessler. Kloster Hessler hat zwar den Torschützen nicht freigeschalten, aber ich weiß es, dass es wieder Melvin Knorr war. Ich denke mal, auch der wird in deinem Notizbuch bestimmt drinstehen, oder?
Ja, da stehen einige drin, ja. Nein, also Spaß beiseite. Es ist immer so kein Wunschkonzert, okay? Es kommt der Naumburg an und sagt, okay, wir möchten jetzt gerne, dass du mal zum Drogentraining kommst, das ist kein Wunschkonzert, um Gottes Willen. Ja, die anderen Vereine machen auch super Arbeit, vielleicht auf anderen, in anderer Art und Weise bessere Arbeit als wir, sei es jetzt Integration oder auch Teamgeist. Und deswegen gehe ich da mal sehr, sehr vorsichtig an solche Sachen ran. Klar hätte man solche jungen, talentierten Spieler gerne im Kader, aber du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es ist halt wirklich nicht leicht in der aktuellen Zeit und vielleicht gehen wir nachher nochmal kurz darauf ein, dass die Idee in Naumburg jetzt auch mittlerweile eine andere ist, zumindest so wie ich sie denke. Aus dem Grund, ja, hat man solche Spieler immer irgendwo im Auge und wenn dann irgendwann die Möglichkeit bestünde, dass sie vielleicht nochmal irgendwo einen Schritt machen können, wollen, dann dann kann man sicherlich mal drüber sprechen, aber ja, das ist hätte. Das ist wie gesagt nicht greifbar, nichts ist da irgendwo greifbar und deswegen bin ich dann auch vorsichtig, was diese Sache angeht mit solchen Spielern. Zum einen verdrehst du den Kopf, zum anderen hast du dann, ich habe es vorhin erwähnt, dass wir in Naumburg auch eine bessere Außendarstellung haben wollen, gerne haben wollen, dann fängst du wieder irgendeine Ohrfeige ein und sagst, okay, die Domstädter, da kommen an und wollen unsere Spieler haben. Was für eine Grundlage, guck dir an, was die da in Piestere zusammengespielt haben, richtigerweise und jetzt machen sie ja, keine Ahnung, unser Umfeld berückt. Das macht man nicht, das gehört sich nicht und man hat sie auf dem Schirm, aber mehr auch erstmal nicht. oder mehr auch nicht.
Da müssen wir nachher unbedingt mal drauf eingehen. Da habe ich einige Fragen dazu, zu den Ausführungen, die du gerade gegeben hast. Aber wir machen erstmal kurz noch weiter, weil wir haben noch die Mentalitätsmonster von Langdorf, die eine überragende Vorbereitung gespielt haben. Die haben nämlich Wengelsdorf einen Unentschieden abgezwungen, haben auch gegen Rot-Weiß-Weißenfels gewonnen. Zwei Landesklasse-Mannschaften. Jetzt gewinnen sie 2-0 gegen Groß-Görschen und zeigen einfach, was man mit Geschlossenheit und Manpower so alles bewegen kann. Aktuell sind sie nun Achter in der Kreisoberliga mit 20 Punkten. Ja, Langdorf ist eine Mannschaft, die sehr, sehr stark über ihre Geschlossenheit, über ihre Kampfeskraft kommt. Findest du auch, dass diese Attribute, ich meine, ich weiß, du bist viel auch in Sachen Ausbildung und Weiterentwicklung der Mannschaft, bist da ein absoluter Förderer davon, aber diese Komponenten zählen eben auch im Fußball, ne?
Ja, die sind enorm wichtig, gerade diese Grundtugenden, ja. Und wenn die eine Mannschaft verkörpert, ist es relativ schwer, da auch an diesen Tugenden reinzudringen, zu durchdringen, um dann quasi diesen Stolz und auch diesen Antrieb, unbedingt das Spiel gewinnen zu wollen, zu brechen. Also wenn die von klein auf oder von Beginn an schon da sind, bevor das Spiel schon losgeht, dann ist es relativ schwer und dann auch im Heimspiel ist relativ schwer dann auch da, wenn man dann diesen Punkt seine eigenen Tugenden reinwirft, so eine Mannschaft zu besiegen. Das ist in Freiburg ein typisches Beispiel. Wenn du auf dem Kunstrasen spielst, weißt du ganz genau, was da abgeht. Da brauchst du nicht versuchen zu spielen. Da geht es einfach wirklich darum, wer ist jetzt hier der stärkere Doofköter da auf dem Platz. Ja, muss das wirklich so ein bisschen sarkastisch ausdrücken. Aber es geht einfach darum, da größere Kämpfer zu sein, der größere Krieger zu sein. Und dann hat man auch gegen Freiburg da eine Chance. Und wenn man das hat, dann schiebt man ein Tor und dann kann man vielleicht irgendwann mal anfangen Fußball zu spielen. Und das ist wahrscheinlich in Langdorf genauso.
Ja, also kann man nur so bestätigen. Überraschend für mich der Sieg von Blau-Weiß-Borau zu Hause gegen den SC Weißenfels 3, denn Borau hat ein paar Spieler verloren im Winter, unter anderem Gianluca Krause, der nun bei Schönburg-Possenheim-Leisling ein neues Zuhause gefunden hat. Trotzdem auch da wieder eine absolute Mentalitätsgeschichte in Borau. Auch die 11, die da auf dem Feld stehen, beziehungsweise die Auswechselspieler, die da reinkamen, sind wirkliche Krieger, wie du es gerade formuliert hast, und haben damit Weißenfels mit einem Emanuel Beckwürm Tor letzte Hinrunde noch Landesliga gehalten in Leuna, mit einem Brian Olajide aus dem Verbandsliga-Kader hat man in die Knie gezwungen.
Kann ich ja nicht zu sagen. Die Jungs, noch nie gesehen, noch nie beobachtet, leider. Vielleicht kommt das jetzt auch so ein bisschen mit dem Engagement in der ersten. Ich glaube, da bist du hier der bessere Experte. kannst dann vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Ich dachte erst am Anfang, dein Spiel kommt. Völlig überraschend. Blau-Weiß gewinnt. Und ich dachte, du meinst dein Spiel. Aber zu dem Spiel kann ich leider nichts sagen. Und ich kenne da auch niemanden. Noch nicht. Ja. Vielleicht ändert sich das. Das ist auch nicht böse gemeint. Aber vielleicht ändert sich das.
Ich denke schon. Ja, ich kann noch was am meisten zusagen zu unserem Spiel, nämlich Baumhaus-Roda gegen Blau-Weiß-Bad Kösen. 2-4. Das war eine Achterbahn der Gefühle, kann ich nur sagen, als Baumhaus-Roda Trainer. Wir haben mal ein bisschen was verändert in der Vorbereitung, haben uns mal woanders getroffen, haben mal noch was getrunken also eine Spezi und Wasser vorm Spiel. Haben uns da ein bisschen eingeschworen, sind dann rüber ins Sportlerheim, haben das alles mal ein bisschen verändert, das Aufwärmen ein bisschen verändert, um da mal neue Reize zu setzen. Und dann ging es richtig gut los. Johann Reber mit einem 1-0 für Baumhaus-Roda. Und dann gab es zwei Nackenschläge. Ich sag mal, einmal in Form von zwei Toren von Moritz Niklas Prater, der seinem Ruf als Goalgetter wieder gerecht geworden ist und zwei Stellungsfehler, sage ich einfach mal, ausnutzte. Und dann haben wir in der ersten Halbzeit noch Albert Reinicke und Felix Neumann verloren. Albert Reinicke mit einer Knieverletzung. Felix Neumann Schulter ausgekugelt. Zwei Stammspieler, sage ich mal. Was natürlich nicht zum Beitrag war, dass die Mannschaft natürlich im Kopf, im Abstiegskampf dann eine breite Brust hatte in der zweiten Halbzeit. Dann noch das Eigentor von Tobias Tenger. Dann verschießt Moritz Prater noch einen Elfmeter. Dann machen wir es 2-3, wieder ein Hoch, denken, jetzt geht's los, jetzt machen wir noch einen Unentschieden. Und dann kam es 2-4 von Kevin Gerber, wie eine kalte Dusche über den Rücken. Und dann, wenn man dann am Ende in der Kabine sitzt und dann 5 verletzte Spieler zählt, dann war das ein gebrauchter Sonntag, Martin.
Ja. Da musst du das Vertrauen jetzt in andere Spieler setzen, die dich dann hoffentlich positiv überraschen. Ja, also ich glaube, aufgeben kommt nicht in Frage, auch wenn, wie gesagt, die Konstellation sicherlich nicht schön ist, tabellarisch. Was hast du denn vor? Veränderungen sind gut, ja, definitiv. Und so wie es auch klang, war es vielleicht ein relativ ausgeglichenes Spiel.
Oder, ja, also es war schon jetzt kein, man erwartet jetzt, wenn man in Tabellenzweiten gegen Letzten spielen sieht, vielleicht da, es war jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, Bad Kösen war jetzt klar besser und hat uns ja an der Wand genagelt oder wie auch immer. Es war schon, fand ich, über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel, es war ein kampfbetontes Spiel, es war sicherlich nicht die feine Klinge. Das wird auch jeder verstehen, dass wenn man nach Baumhaus Roda kommt, dass es jetzt nicht unbedingt da die Tiki-Taka-Spielszenen gibt. Aber es war schon was Schönes dabei, waren auch schöne Tore dabei. Aber am Ende, ja, wie hast du vorhin gesagt, braucht man dann auch Punkte irgendwann.
Ja, leider ist das so im Herrenbereich, da geht es dann einfach darum, dass du am Ende des Tages, am Ende des Spieltages dann mit was in der Hand dastehst, ja, egal wie, genau. Ob das jetzt ein schönes Spiel ist oder nicht, brauchst du irgendwo, und gerade ihr, in der Konstellation braucht diese Punkte, händeringend.
Das stimmt. Wir haben jetzt ein Megaprogramm, wir spielen jetzt als nächstes gegen Spora, die auch oben dabei sind. Dann haben wir Nessa Teuchern, dann haben wir Herrn Gosserstedt, dann haben wir noch ein Pokalkloster Hester zwischendurch. Also das wird werden sportliche Wochen im März und im März und Anfang April.
Ja, dann ist schon Sommer, ja.
Alles ja. Top-Teams, ne? Und mit den Verletzten jetzt natürlich noch, es sind ja jetzt keine Verletzungen, die jetzt in einer Woche erledigt sind.
Wobei, der Albert war immer ein bisschen wehleidig. Von daher, beide sind nächste Woche schon auf dem Platz, ja.
Das mussten persönlich mal sagen.
Nee, alles gut an die Jungs, ja.
Ja, danke. Ja, Kreisliga gehen wir noch mal kurz mal ein bisschen drüber. Dort gab es ein paar Ergebnisse, und zwar gewinnt Bad Kösen 2 gegen Rot-Weiß-Weißenfels 2 mit 4-0. Kleiner Freiburg hat den Derby-Sieg gut verkraftet und geht auch mit 6-1 gegen Groß-Korbeta als Sieger vom Platz. Bibra Saubach gewinnt ebenfalls ein Derby gegen Balkstedt Laucha 1-2. Überraschend für mich das Ergebnis von Wengelsdorf 2 Zorbau 2 gegen Germania Schönburg-Possenhain. Leisling 8-4. Da hatte ich wirklich gedacht, dass die Schönburger das Ding ziehen auswärts. Mertendorf kommt über ein 1-1 gegen Nebra nicht hinaus. Der Tabellenführer. Und Löbitz sammelt wichtige Punkte im Abschiedskampf 4-0 gegen Kloster Hessler, zweite Mannschaft, auch überraschend. Und der erst 6. Punkt für Löbitz im Abschiedskampf. Aber das sollte Hoffnung geben für die Rückrunde. In der Kreisliga 2 gewinnt Deuben gegen Lützen mit 4-0. Treusig wird der Favoritenrolle gerecht gegen Groß-Görschen mit 6-0. Hat damit wieder ordentlich Anschluss nach oben, ist punktgleich nun mit Tabellenführer Groß-Grimma. Auch überraschend, dass die zweite Mannschaft vom SVG da oben steht. Tröglitz gewinnt das Spitzenspiel oder ein Topspiel gegen Profen auch 2-1. Und Geusnitz schlägt Krana 7-0. Mutterzeitz gegen Bornitz 6-1. Das zur Kreisliga 2. Ja, Martin. Dann wollen wir mal ein bisschen eingehen auf deine persönliche Situation in Naumburg. Aber erstmal wollte ich gerne, dass du dem Zuhörer mal erklärst, wie du eigentlich zum Fußball gekommen bist und wie Martin Pastuschek generell so seine Laufbahn ausgesehen hat im fußballerischen Bereich.
Gestern die tollsten Sprüche, da haben viele gesagt, er hat, keine Ahnung, mit 25 schon aufgehört, Fußball zu spielen, ja, was nicht der Fall war. Also ich habe standardgemäß wie jedes kleines Kind, jeder kleine Fußballer angefangen im Nachwuchsbereich, war vorher beim Schwimmen, weil meine Mutter das gut fand, habe ich durchgesetzt, bin zum Fußball und dann die ganzen Jugendmannschaften habe ich durchlaufen und kam dann auch, weil ich mich gar nicht so doof angestellt habe, bei uns in die Erste. Wir haben damals Landesliga gespielt und habe es dann auch geschafft, tatsächlich schnell Fuß zu fassen und habe dann da auch schon durch einen sehr, sehr guten Freund die ersten Berührungspunkte zum Trainerdasein gehabt. Was mich dann auch so ein bisschen geprägt hat, tatsächlich war dann ja diese Leidenschaft und diese Tugenden ist falsch, aber diese Leidenschaft und diese, ja, wie sagt man's? Ja, ich glaube, Leidenschaft, mit Siegen und mit Niederlagen umzugehen, aus Kindersicht, das hat mich dann so ein bisschen extrem abgeholt, weil das nicht dasselbe war, wie es beim Herrenbereich war. Da hat man sich schon über Siege gefreut und auch geärgert über Niederlagen, aber das dann so ein Weinen und so ein Heulen ansteckend war, auch für das ganze Umfeld, für andere Spieler und auch für den Trainer, hat mich schon extrem beeinflusst. Und ich habe dann dahingehend auch so ein bisschen tatsächlich meine Lizenzierung mit der Trainertätigkeit auch vorangetrieben. Und irgendwann, glaube ich, mit 30 noch gesagt, jetzt höre ich auf mit Fußballspielen und konzentriere mich nur ein bisschen auf den Nachwuchsbereich. Bin dann dadurch reingewachsen im Nachwuchsbereich und da aktuell hier in Naumburg, wie viele Trainer in anderen Vereinen, nicht mehr wegzudenken. Nicht wegen der Qualität, sondern einfach auch, weil überall, an allen Ecken Trainer eine rare Ware sind.
Es gab ja noch mal ein Comeback des Martin Pastuschek als Spieler. Das habe ich nämlich gerade hier gesehen.
Ja.
2023, 24 bei eurer dritten. 8 Spiele, 4 Tore. Alter Schwede, du hast es anscheinend nicht verlernt. Dabei ein Doppelpack gegen Bad Kösen im Derby und noch im Fußball-Elf der Woche gewesen, Martin.
Echt? Ja, okay. Ja. Ach ja, na klar, gegen Bad Kösen, da kann ich mich dran erinnern.
Ja, also.
Das war ein schönes Spiel.
Habt ihr auch 6-0 gewonnen, also das scheint wirklich ein schönes Spiel gewesen zu sein.
Ja, das stimmt. Da habe ich eine Wette verloren und wollte mich da so ein bisschen auf einen olympischen Triathlon vorbereiten. Und dachte, okay, wir Fußballer sind, musst nicht rennen, musst nicht Fahrrad fahren oder schwimmen, machst es halt über eine andere Sportart. Hab da ein bisschen wieder gespielt und dann tat auch immer das Knie weh, wie es dann so ein bisschen im Alter ist.
Mensch.
Aber alles okay. War doch mal schön, ein bisschen zu kicken. Hat schon Spaß gemacht. So viel zum Comeback in der dritten.
Genau. Thema Lizenzierung. Du selber hast was für eine Lizenz?
Ich habe eine A-Lizenz.
Genau, du hast die A-Lizenz. Ich durfte dich ja als Ausbilder auch erleben. Muss sagen, war super. Machst du das immer noch? Also machst du immer noch die Ausbildertätigkeiten auch für den FSA?
Ja, ich bin da so reingerutscht mit der Idee, den Verein SC Naumburg ein bisschen voranzubringen und konnte dann durch diese hohe Lizenzierung auch Referent machen und mache jetzt in Naumburg aktuell das Kids, den Basiscoach, den betreue ich mit und gebe Weiterbildung. Und die Weiterbildung für die C-Lizenzinhaber, die sind auch sehr interessant für mich, weil ich mich da auch ein bisschen austoben kann. Gibt so Formate, die gibt der FSA vor, wo man sich langhangeln kann, aber wenn das Thema interessant ist tatsächlich, dann sagen die Verantwortlichen, die auch mittlerweile relativ eingespieltes, gutes und innovatives Team darstellen, auch nichts dagegen. Wir hatten letztens, haben wir uns mal mit Futsal beschäftigt in der Halle und da ging es nicht darum, ob Futsal das gut ist, ob Futsal, keine Ahnung, das Spiel verändert, sondern es geht einfach darum, was machen die Futsalregeln mit dem eigentlichen Fußball und könnte man sowas auch transferieren in den ganz normalen Nachwuchsbereich. Und das war hochinteressant, auch diese Sichtweise der Trainer und da kam dann eine richtig schöne Diskussion aus und ich glaube, dass da einiges hängen geblieben ist, um mal so ein bisschen über den Tellerrand Fußball draußen oder Fußball, wie wir in der Halle kennen, hinauszudenken.
Ein großes Paradebeispiel ist dafür ja auch die Icon League und die Baller League, die das Ganze natürlich vorrangig aus Vermarktungszwecken natürlich auch mit Vermarktungszwecken natürlich auch nutzen und untermauern. Aber auch da gibt es ja neue Regeln sozusagen. In der Icon League habe ich nochmal gesehen, da gibt es dann zusätzliche Tore, die man freischalten kann und so weiter und so fort. Verfolgst du das? Findest du das interessant? Oder siehst du, weil ich sag mal so, viele Profifußballer spielen ja jetzt dort, sag ich mal, und auch Spieler aus der Regionalliga mitunter werden da verpflichtet von den Teams.
Also ich verfolge es nicht. Also ich weiß nicht, ich habe es mal geguckt, weiß nicht, wo kam das? ProSieben Max oder?
Ja, genau, ProSieben Max, ja.
Da habe ich es, glaube ich, letztes Jahr mal verfolgt, aber auch nicht viel. Ja, ist ein guter Ansatz, tatsächlich. Wir haben, glaube ich, bei uns beim Training auch schon mal solche Karten gehabt. Es gibt auch solche Karten, die du dann ziehen und losen kannst und dann müssen diese Spieler in dem Abschlussspiel dann gewisse Dinge nachspielen oder gewisse Voraussetzungen ändern sich. Ja, also ich wage zu behaupten, dass ein guter Trainer tatsächlich solche Nuancen im Training einbaut. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht so extrem nachvollziehen, weil ich bin noch so ein Kind der Bundesliga. Ja, und die gucke ich halt auch sehr gerne.
Was bist du vom Fan? Also welche Mannschaft sympathisierst du?
Ich bin Fan vom geilsten Club der Welt, vom ersten FC Köln.
Oh, okay, da hast du ja gerade ein bisschen wieder schwerere Zeiten zu verkraften, aber ich bin Bremen-Fan, also von daher, ich glaube, wir können uns da der Hand reichen.
Ja, da haben wir wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Lacher im Hintergrund. Ja, du Bremen, ich Köln.
Ja.
Nicht so die typischen Mannschaften, ja, hier in der Region. Aber ja, wo die Liebe hinfällt.
Ja, also mir war es wirklich mein fünftes Lebensjahr und da war ein Spiel im Fernsehen DFB-Pokal, ich glaube sogar Finale, Bremen gegen München und Bremen gewann das Spiel und Olli Reck hielt noch einen Elfmeter gegen Lothar Matthäus und da war es dann um mich geschehen sozusagen.
Okay, da gab es noch schöne, tolle Spieler in Bremen, ja. Weißt du, da waren da auf der 10. Miku damals oder?
Nee, das war noch später dann.
Bist du schon älter?
Ich bin 38. Ich werde 38, sagen wir mal so, jetzt im März. Da war noch Mario Basler natürlich. Ja, Andi Herzog.
Okay. Ja.
Das war natürlich Größen noch. Und Miku war dann später.
Ja.
Du hast vorhin von der Idee Naumburg gesprochen. Wie sieht denn die Idee Naumburg aus? Naumburg, SC Naumburg, verbinde ich mit erstmal einer tollen Stadt, Domstadt. Man sieht viele, viele Nachwuchsteams in den einzelnen Ligen, manche Mannschaften sogar vierfach besetzt. Riesen-Nachwuchsabteilung, zwei Sportstätten, gebündelte Kräfte und eine Mannschaft in der Landesliga. Und eine zweite und sogar drei Mannschaften insgesamt, drei Männermannschaften, eine Altherrenmannschaft habt ihr, glaube ich, auch. Also viel Betrieb auf den Sportstätten irgendwie. Und trotzdem hat man immer so das Gefühl, irgendwie geht da mehr.
Ja, es ist eine Frage der Zeit, so drücke ich mir das aus. Also die Idee in Naumburg, auch wenn ich mich da ganz, ganz oft durchsetzen musste, ist, dass wir vielleicht auch, ja doch, ich glaube, das machen wir schon, unterscheiden wir schon zu anderen Vereinen, dass wir halt wirklich versuchen, und das ist wirklich ein Versuch, weil es extrem viel Aufwand ist, alle Spieler zu halten. Also wir haben, ich bin Bambini-Trainer und da ist die Devise, relativ viele Spieler zu begeistern. Das kriege ich ganz gut hin, auch durch meinen Beruf und durch meine, vielleicht auch diese Art mit jungen Kindern oder mit jungen Menschen umzugehen. Haben wir halt einen relativ großen Zulauf, größer als andere Vereine. Wir sprechen da so über 40 Kinder in der Altersklasse Bambinis, vielleicht noch ein bisschen mehr, die am Ende der Saison dann beim Training teilnehmen. Dann kommen natürlich dann irgendwann in der breiten Basis so Potenziale zum Vorschein. Je mehr Kinder du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nächstes Jahr klar logisch mehr Mannschaften hast und diese Mannschaften auch erfolgreich sind, weil mit vielen Spielern kriegst du auch definitiv mehr gute Spieler hin, als wenn du jetzt beispielsweise nur 20 Spieler hast. Das heißt, in der Altersklasse ist es ja so, Altersklasse Bambinis, Altersklasse E, F, E-Jugend vielleicht nicht mehr, also Allesklasse Bambini und Allesklasse F, dass diese Wichtigkeit des Trainers noch nicht so enorm ist, sondern es geht eher darum, dort die Kinder zu begeistern, sie abzuholen und immer noch für den Fußball empfänglich zu machen. Und da liegt es weniger an dem Trainer, wie sich das Kind in dem Talent entwickelt. Und durch diese Philosophie mit kleinen Spielen, mit vielen Spielformen, kriegen wir die Kinder auch tatsächlich dort gut aufs Feld und schaffen es in der F-Jugend jetzt, glaube ich, zurück nur 5 Mannschaften zu haben. In der E-Jugend 4, D-Jugend 4, C-Jugend 3 Mannschaften. Das ist halt über die Jahre immer wieder gewachsen. Es war eine Last, weil uns auch die Trainer gefehlt haben. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, oder ich habe es nicht gesagt, weiß ich nicht, je mehr Kinder du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal ein Papa abfällt, der nach unserer Idee oder nach meiner Idee auch wirklich die Kinder weiterführen kann. Also haben wir da auch mittlerweile, ich glaube, knapp an die 40 Trainer bei uns im Verein, die dann diese Mannschaften betreuen. Da sind wir auch sehr gut aufgestellt. Und jetzt kommt diese Idee, die dann weiter gesponnen werden muss, weil ich das Gefühl hatte, dass gerade auf Großfeld uns andere Vereine den Rang abgelaufen haben. Also Weißenfels, Merseburg, Zeitz, die haben in den letzten Jahren dann da irgendwo, keine Ahnung, was anderes gemacht, besser gemacht und einfach mehr Gas gegeben. Und jetzt ist halt diese Idee, deswegen bin ich auch in diesem Referentenpool vom FSA, dort einfach unsere Trainer zu qualifizieren, um dann irgendwann auf Grundlage der vielen Spieler und der guten Talente Spieler in die erste Mannschaft zu integrieren und gleichzeitig vielleicht sogar die anderen Mannschaften zu füttern, um dann wieder darauf aufzubauen, dass der Verein ehrenamtlich, was seine Hilfe angeht, weiter wächst. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir das im Burgenlandkreis, da stelle ich jetzt mal, was die Zahlen angeht, gar nicht so schlecht machen, wenn nicht sogar mit am besten. Was natürlich den Leistungsanspruch oben beim letzten Team angeht, also bei der ersten Mannschaft, da haben wir extrem Nachholbedarf, definitiv, aber ich glaube fest daran, dass dann in einem Zeitraum der nächsten 10 Jahre, wenn wir es schaffen, tatsächlich diese Qualität über die Trainer in das Feld der Spieler zu bringen und in die Spieler rein zu projizieren, dann glaube ich, werden wir da auch mehr profitieren als viele andere Vereine.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wir hatten, also auch das war ja im Podcast von Mai Kunze Thema bei Mustermachen, der Meinung war, dass du ja quasi aus diesem Nachwuchsbereich gerade auf Landesebene dann Männer, Fußball, Landesliga, Verbandsliga, wird es sehr, sehr schwer sein, nur rein aus diesem Nachwuchsbereich zu speisen und daraus was zu entwickeln. Also eine Landesliga, Verbandsliga-Mannschaft. Das heißt also, er hat damit gesagt, indirekt, man ist immer wieder auf externe Spieler auch angewiesen. Das hast du vorhin gesagt, ja, okay, Melvin Knorr, klar, auf unserer Liste beobachtet man oder hat man im Blick, hast du gesagt. Ist es nicht trotzdem auch wichtig, wenn man eine Landesliga-Männermannschaft hat, dass man da auch sich extern verstärkt, vielleicht auch mal einen Blick von außen kriegt, einen Spieler von außen kriegt, der vielleicht mal eine neue... Ja, neue Parameter in das Spiel reinbringt. Ich meine, du hast ja jetzt auch aktuell zum Beispiel mit Niklas Fiedler einen Spieler, der wirklich von seiner Ausbildung her outstanding ist in der Liga. Würdest du nicht sagen, dass das auch wichtig ist, solche Spieler wie Niklas Fiedler trotzdem zu haben, die natürlich dann auch ein Spiel entscheiden können, die einen anderen das Spiel verändern können, sagen wir mal so.
Ja, absolut. Ja, aber das ist aus meiner Sicht so ein bisschen diese Prozentualität. Also wie viel externe Spieler hast du jetzt im Verein oder musst du holen, damit der Spielbetrieb so erfolgreich ist, dass dann, keine Ahnung, der Geldgeber oder der Vorstand oder wer auch immer die Zuschauer draußen zufrieden sind. Und da sehe ich es dann so, dass diese Prozente einfach, weil wir als Breitensportverein von den ausscheidenden Spielern auch irgendwie leben. Die werden dann Trainer, die werden dann Schiedsrichter, die werden dann vielleicht auch Sponsoren, organisatorische Helfer. Und uns bringt es als Verein nicht weiter, wenn diese Spieler, diese extern geholten Spieler, dann zurück in ihre Heimatvereine gehen. Ja, die haben dann eine Daseins- und eine Lebenserwartung von 6, 7, 8 Jahren in unserem Verein und dann zieht es die ganz woanders hin. Und wenn man dann sagt, okay, man pickt jetzt sich diese 3 Spieler, die einen menschlich, fußballerisch definitiv weiterbringen, heraus, hält dem Verein, dann ist das, glaube ich, zu kompensieren oder auch zu vertrösten, zu sagen, okay, wir verlieren sie danach. Aber ich glaube tatsächlich daran, anders als Herr Kunze, ich weiß gar nicht, wo wir schon beim Du sind, weiß ich nicht, wenn man jetzt die Konstellation bei uns sieht und ich gehe die Mannschaften mal durch, da habe ich in der E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend sogar ein bisschen mehr, meine 6, 7, 8 Spieler je Altersklasse, wenn nicht sogar mehr, die den Sprung schaffen können. Aus der Sicht zu dem Stand, dass da natürlich ein riesengroßer Weg noch bis zum Herrenbereich ist, da sind wir uns ja einig, aber da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und wenn wir jetzt sagen, wir sprechen jetzt über 3 C-Jugenden bei uns, das heißt, wenn man es mal ein bisschen hochrechnet mit Dropout-Quoten, alles drum und dran, könnten wir es schaffen, vielleicht 2 A-Jugend zu machen. Und in der A-Jugend dann diese 2, 3 Spieler, die dann vielleicht das Potenzial haben für die erste, die sind definitiv da. Und wenn du die Trainer vorher qualifizierst und die Jungs auch weiterbildest, glaube ich daran, dass das definitiv auch ohne externe Spieler möglich ist. Und sogar noch nachhaltiger. Weil so ein Spieler, der sein Leben in einem Verein verbracht hat, der ist auch schwerer wegzukriegen. Siehe Freiburg, siehe Köse ist auch so ein gutes Beispiel hier aus der Region. Mertendorf, wo die dann auch wirklich so nicht nur eine fußballerische Heimat haben, sondern auch so eine familiäre Heimat. Und das birgt natürlich extrem viel Charme und auch ganz, ganz viel Energie zu sagen, okay, wir ziehen aus unserem Verein groß. Idealerweise wäre es toll, wenn die noch Fußball spielen können. Es ist natürlich eine extrem schwere Aufgabe, aber der stellen wir uns und ich hoffe, dass dann ja diese schönen Worte irgendwann mal aufgehen. Also ich glaube da fest dran und
aber ich glaube, Vorteil von diesen kleinen Vereinen, die du gerade beschrieben hast, sind eben, dass sie klein sind. Ne? Ich glaube, es ist schon schwer, als SC Naumburg alles so ein bisschen miteinander zu vereinen. Ne? Also wir reden von 3 Männermannschaften, wir reden von ganz viel Nachwuchs, wir reden natürlich auch von der ersten Mannschaft. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, dann so alles im Blick zu haben und leider ist es ja auch heutzutage so, ich weiß nicht, wie du das feststellst, aber allen auch gerecht zu werden. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass es auch so ist, dass man das Gefühl entwickelt, also man hat das Gefühl, man muss anderen gerecht werden, den Spielern gerecht werden, dem Umfeld, was auch immer. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein Thema auch, was dann bei so einer Größe und bei so einer Masse an Spielern, ich meine, die müssen ja irgendwo untergebracht werden. Also wenn du sagst, okay, 2 A-Jugendmannschaften, kommen da mal raus, reden wir mal von einer Quote von 80%, die dann wirklich dann auch im Männerbereich gehen. Es gibt ja immer noch welche, die dann sagen, okay, nee, Fußball oder ich gehe studieren oder ich mache erstmal was anderes, wie auch immer. Es gibt ja schon dann 3 Männermannschaften, da sind ja auch schon Spieler und dann kommt da, ich sage jetzt mal, 20 A-Jugendliche hoch, die müssen ja irgendwo auch integriert werden. Also ich sehe klar Vorteile, aber ich denke, das alles im Blick zu haben, ist eine riesen Herausforderung, die ihr euch darstellen müsst.
Definitiv, ja, ist die Frage, ob es 20 sind, ja, aber selbst 10 zu integrieren ist natürlich eine Herausforderung. Da gibt es natürlich dieses Thema 4. Mannschaft auch schon bei uns, die dann aufkommt. Und ich glaube, dass diese Herausforderung ist auch nur eine zeitliche Aufnahme, weil je mehr du hochbringst, umso größer, umso mehr kannst du davon auch profitieren, wenn du diese PS auch aufs Feld kriegst. Ja, das heißt, diese Energie und diese Macht, die wir durch die Mitglieder haben, auch nutzt. Das bedarf natürlich einer riesengroßen Organisation. Ja, und das ist extrem schwer, da gebe ich dir recht. Allein schon diese Konstellation mit den 2 Sportplätzen bei uns, die ist eher hinderlich, was dann so ein bisschen diese Nachhaltigkeit angeht, also diese Verbindung nachhaltig der Jugend mit den Herren. Weil weder beim Trainer oder Training sehen wir uns, noch beim Spielen sehen sich quasi diese Generationen. Und das ist ja das, was es auch so ein bisschen ausmacht, zu sagen, okay, jetzt habe ich da einen Spieler, den gucke ich ein bisschen auf und himmel den ein bisschen an. Wenn das nicht vorhanden ist, dann integrierst du dich oder dann verbindest du dich auch nicht so mit dem Verein. Da sind wir auch gerade wieder mit anderen Ideen, wir müssen andere Wege gehen, auf dem Vormarsch und das bedarf halt alles Zeit, ein bisschen Geduld und auch Vertrauen an diesen eingeschlagenen Weg. Ja.
Da müssen wir natürlich. Gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben das dann ja so gemacht, dass wir wirklich, kann man mit euch nicht vergleichen, aber bei uns ist halt Pflicht, dass die Spieler der ersten Männermannschaft wenigstens ein Spiel der Nachwuchsmannschaften pfeifen, um da irgendwo auch so ein bisschen ein gemeinsames Gefühl zu kriegen. Ne? Also dass die Spieler, und wir haben das wirklich so, wenn wir Einlaufkinder machen oder so, da gibt es schon Nachwuchsspieler, die sich dann sich einen Spieler bei uns ausgesucht haben, wo sie unbedingt die Hand halten wollen und so. Ne? Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die muss entstehen. Und mir ging das früher nicht anders. Ich habe als Jugendspieler beim 1. FC Weißenfels damals zu Verbandsliga-Zeiten draußen gestanden, habe immer gehofft, irgendwann darfst du mal auf dem Feld stehen und darfst Männerfußball im Weißenfels spielen, ja. Ja. Also ich glaube, das ist so das Erfolgsgeheimnis. Wenn man dieses Gefühl bei der Jugend erzeugt, dann hat man dann auch gute Chancen, dass sich die Kinder dem Verein auch wirklich verschwören, sage ich immer so, ja.
Ja, absolut. Du hast gerade gesagt, dass die Spieler da so ein Spiel der Jugend pfeifen müssen, ist ein Ansatz, ja, ist natürlich ein Ansatz oder Zwang, weil ich glaube auch von oben her muss es dann auch glaubwürdig sein. Und wenn du sagst, okay, du müsstest so ein Spiel pfeifen, ob das dann immer so positiv rüberkommt bei den Kindern, die merken ja auch, was da Phase ist, ja. Dann glaube ich da nicht dran. Du musst halt andere Wege gehen. Du musst auch die Erwachsenen dann dafür begeistern und das ist auch möglich. Nicht alle, aber du brauchst auch nicht alle. Du musst halt, wie gesagt, die entscheidenden Jungs, die musst du begeistern für diese Verbindung Nachwuchs und Herrenbereich. Und dann funktioniert das problemlos.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, Martin, weil das war Thema gewesen beim ersten FUBU-Stammtisch mit Patrick Hausmann, deinem Vorgänger. Er hatte so ein bisschen die Stadt kritisiert für das Engagement, also dass quasi da ihr wenig Unterstützung habt seitens der Behörden oder der Stadt. Sieht das genauso und seid ihr da jetzt im Austausch, dass es besser wird? Dieses Zusammenspiel Stadt Naumburg und SC Naumburg, er meinte ja, es gibt halt noch die Handballer in HCB, die eben auch viel Aufmerksamkeit ziehen in Naumburg. Wie ist da der Austausch mittlerweile? Ist da besser geworden?
Ja, ich komme mit den Verantwortlichen der Stadt ganz gut klar, aber auch da wenig Berührungspunkte. Ich glaube, dass der Vorstand mittlerweile weiß, wie die Stadt tickt und dass es ein gutes Zusammenarbeiten ist. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, aber ist natürlich wirklich eine viel Bürokratie und es ist halt auch eine Kommune, wo ich sage, ja, es ist alles ein bisschen lethargischer, es ist alles ein bisschen schwieriger. Die finanzielle Lage der Stadt Naumburg ist ja auch nicht gerade rosig und von daher ja, glaube ich schon, dass es ein gutes professionelles Zusammenarbeiten ist. Ich bin natürlich auch, wenn man erstmal weiß, was so ein Verein für einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt und das nicht nur, weil man mit den Kindern Sport betreibt, sondern auch sozialen, gesellschaftlich integrierten auffängt, bin ich natürlich auch so ein bisschen von allen, was dann die von dem Verein profitieren, ein bisschen enttäuscht. Da geht es dann auch um die Bühne Bundesliga-Fußball, wo einfach auch vielleicht da viel zu wenig kommt, was diesen Breitensport angeht. Und wir sind es nochmal die Kinder ersten Kontakt zum Fußball herstellen, sie begeistern und dann vielleicht sogar, und da sprechen wir nicht über Spieler, die ans NLZ gehen, sondern vielleicht auch Kinder, die irgendwann ins Stadion gehen, dass wir da den ersten Kontakt herstellen und einfach dort, wenn die ganzen Millionenbeträge siehst, ärgert man sich halt, dass da zu wenig nach unten ankommt, dass unsere Sportstätten, kann ich jetzt von Naumburg natürlich nur sprechen, Zeitz und Weißenfels sehen natürlich überragend aus, diese Sportstätten, dass die in einem Zustand sind, die vielleicht auch nicht optimal sind und dass gerade diese Vereinsarbeit auch sehr, sehr viel an diesen ehrenamtlichen Leuten hängt und abgewälzt wird. Das macht mich ein bisschen traurig tatsächlich. Und da sehe ich auf jeden Fall die Politik noch mächtig in der Verantwortung und der Pflicht, da ein bisschen was zu verändern. Aber wie?
Definitiv. Und vor allem Kunstrasen für Naumburg. Also das mit dem Nachwuchs, den ihr habt, denke ich, wäre das mehr als gerechtfertigt, da einen Kunstrasenplatz hinzustellen. Ne?
Ja. Gerne.
Ja, Martin, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Es war sehr, 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 sehr schön. Ich habe ja im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen und uns ausgetauscht. Finde ich enorm wertvoll. Ich glaube, sollte man öfters machen und auch untereinander. Vielleicht du ja, wie gesagt, mit deinen nun ja Trainerkollegen. Ich denke mal, da wird in den nächsten Monaten noch bestimmt ein größerer Austausch stattfinden. Vor allem, weil du auch sehr offen für bist. Vielen lieben Dank dafür nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Und wie immer hat unser Gast das letzte Wort.
Oh, okay. Ja, also wie gesagt, ich bedanke mich bei allen, die ja meinen Sport, den Fußball, so lebenswert und lohnenswert machen. Und da spreche ich nicht nur über die Spieler oder die Trainer, sondern auch um die ganzen Helfer drumherum, ob das jetzt mutig sind, ob das jetzt verrückte ehemalige Fußballer sind, Grauli zum Beispiel in Salz, der dafür brennt und die dann genau diese Vereinskultur und auch dieses Vereinsleben möglich machen. Ja, bei dem bedanke ich mich. Lasst euch nie unterkriegen, auch wenn mal so ein bisschen, keine Ahnung, schlechte Stimmung irgendwo an euch herangetragen wird. Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt dem Fußballsport treu und ja, Henry Röder sagt immer solche abschließende Worte beim Telefonat, sportfrei. Ja, einen schönen Abend noch und vielleicht trifft man sich irgendwann mal bei meinem Training, wenn ihr nochmal zugucken wollt oder keine Ahnung, bei Weiterbildung oder beim nächsten Podcast, keine Ahnung. Ronny, dir auch alles Gute. Bleib dir treu, das machst du gut tatsächlich und auch du bist so einer, den ich vorhin angesprochen habe. Lass dich nicht unterkriegen.
Vielen, vielen Dank für die abschließenden Worte, Martin, und an alle Zuhörer. Hoffe ich, dass euch die neue Folge gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne auch wie Henry Röder, sportfrei.
Sportfrei. Ciao.